ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema Deutschland im Visier. Unterwandern Spione die Demokratie? Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Der Spionagevorwurf gegen einen Mitarbeiter von AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah ist der vorläufige Höhepunkt mehrerer aktueller Spionagefälle. Vom Kreml abgehörte Bundeswehroffiziere, verhaftete Deutsch-Russen, die Anschlagspläne ausarbeiten, chinesische Agenten, die Militärtechnologie ausspionieren. Geheimdienste und Verfassungsschutz warnen, diese Fälle seien nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs. Wie gefährlich sind die Spione für unsere Sicherheit? Wie effektiv arbeiten umgekehrt unsere Sicherheitsbehörden? Und warum ploppen eigentlich gerade so viele neue Fälle auf? Darüber wollen wir diskutieren im Forum bei SWR Kultur mit der Professorin Sophia Hoffmann. Sie lehrt Politikwissenschaften an der Universität in Erfurt, mit dem Historiker Professor Wolfgang Krieger von der Philipps-Universität in Marburg und mit Gerhard Schindler von 2012 bis 2016. Präsident des Bundesnachrichtendienstes, heute Berater für Sicherheitsfragen. Gerhard Schindler, am Wochenende, da hat Bundesjustizminister Frank Buschmann im ARD-Fernsehen gesagt, Deutschland stünde schon länger im, Zitat, Fokus autoritärer Mächte. Buschmann rechnet mit weiteren Spionagefällen in den kommenden Monaten. Sie auch?
Also ich kann dem Bundesjustizminister nur zustimmen. Natürlich wäre es naiv zu glauben, mit den jetzigen Fällen hätte sich das Thema Spionage gegen Deutschland irgendwie erledigt, sondern ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen einfach mit mehr rechnen. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, Spionage wird es immer geben. Wir können ja gleich mal darüber reden, ob es stimmt, dass Spionage das älteste oder zweitälteste Gewerbe der Welt ist und warum sollte es jetzt im Jahre 2024 beendet sein. Ja. Deutschland ist aber auch eine wichtige Macht in Europa, drittgrößte Volkswirtschaft, größter Nettoeinzahler. Wir liefern in Europa die meisten Waffen in die Ukraine. Wir finanzieren die Ukraine am stärksten in Europa. Wir haben rund 1500 Hidden Champions auf der ganzen Welt. Deutsche Technologie ist gefragt. Also wir sind ein Hochwertziel für ausländische Nachrichtendienste. Und deshalb nochmal, es wird nicht abnehmen, sondern zunehmen.
Sophia Hoffmann, jetzt hat Gerhard Schindler hier gerade schon einen Fächer aufgemacht, möglicher Gründe, weshalb Deutschland in den Fokus autoritärer Mächte geraten ist, wie es der Bundesjustizminister auch angedeutet hat. Auf dieser berühmten Spitze des Eisbergs, da tummeln sich ja mittlerweile ziemlich viele Fälle, sehr bedrohliche mitunter. Da geht es um Umsturzpläne, Unterwanderung, um Anschläge. Was meinen Sie, was beobachten Sie auch, wie bedrohlich sind tatsächlich diese Spione für unsere Sicherheit, diese Fälle?
Ja, für mich war tatsächlich das vielleicht Interessanteste an diesen unterschiedlichen Fällen, die in den letzten Wochen aufgeploppt sind, dass es sich um ganz unterschiedliche, also nachrichtendienstliche Aktivitäten handelte. Ne? Bei den in Bayreuth festgenommenen Männern ging es ja um das Ausspähen von Militäranlagen und eventuell sogar das Vorbereiten von Sabotageaktionen. Dann haben wir aber bei dem festgenommenen Mitarbeiter von Herrn Krah das Ausspähen von Opposition und das Stehlen von Informationen aus dem laufenden Betrieb des Europäischen Parlaments. Und bei den drei weiteren Festgenommenen ging es ja um den verbotenen Technologietransfer, sicherheitspolitisch relevanten Technologietransfer nach China. Das sind also, da deckt eine ganze Bandbreite von nachrichtendienstlicher Aktivität ab, die auch natürlich bei jetzt russischen oder chinesischen Nachrichtendiensten von ganz unterschiedlichen Abteilungen, sage ich mal, bearbeitet werden. Und das zeigt natürlich auch, dass eben ganz unterschiedliche Abteilungen auch hier in Deutschland aktiv sind. Und dass ja diese Bandbreite an Bedrohungen besteht und dass natürlich deswegen auch die Gegenspionage sehr vielfältig aufgestellt werden sollte. Und das ist natürlich in diesen letzten Fällen auch gelungen. Also das muss man natürlich auch sagen, dass das Erfolge waren für die deutsche Gegenspionage. Und was für uns, sage ich mal, als Öffentlichkeit und als Wissenschaftler natürlich auch noch interessant wäre herauszufinden, auf welcher Grundlage diese Informationen eigentlich an den Bundesverfassungsschutz und dann letztendlich natürlich an die Polizeibehörden gelangt ist. War das jetzt aufgrund von internationaler Zusammenarbeit oder war das aufgrund von eigenen Ermittlungen? Das wären noch ganz interessante Fragen, die sich da ergeben.
Wir werden sicher darauf eingehen. Ich möchte noch gerne unseren dritten Gast in die Runde holen, Wolfgang Krieger. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren als Historiker. Vor 50 Jahren hatte die Bundesrepublik ja ihren, so heißt es zumindest, größten Spionageskandal, die Guillaume-Affäre. Wir sprechen später noch drüber. 1974 war das, Kalter Krieg, Hochphase der Spionageaktivitäten zwischen Ost und West. Was meinen Sie im Vergleich zu damals? Die Spione sind zurück?
Nein, die Spione waren immer da, nach meiner Auffassung. Die geheimdienstliche Tätigkeit, wie ich das nenne, ist ja eine uralte Sache. Der Unterschied ist nur, dass sie früher sozusagen im Verdeckten passiert ist und durchgeführt wurde und dass wir ab ungefähr 1900 dafür dann Institutionen haben in den meisten Staaten mit eigenen Gebäuden, eigenem Personal und so weiter. Das heißt, die Sichtbarkeit der Geheimdienste ist gestiegen und natürlich die Zahl der Mitarbeiter. Früher waren das kleine Einheiten von 10, 20 Leuten, die da operiert haben. Dann seit dem Ersten Weltkrieg sind das Tausende. Also das ist vielleicht der einzige Unterschied. Es gibt natürlich Kontinuitäten vom Kalten Krieg, sogenannten Kalten Krieg, zu unserer eigenen Zeit. Also der Faktor Russland. Russland ist jetzt wieder aggressiv, obwohl es nicht mehr kommunistisch ist. Das Personal ist zum Teil das gleiche. Putin, der ja selber aus dem KGB stammt und in seiner Umgebung eine ganze Reihe von ehemaligen oder noch aktuellen KGB-Leuten hat. Also da gibt es eine große Kontinuität. Übrigens möchte ich noch hinzufügen, dass, weil Sie darauf hingewiesen haben, vor 50 Jahren Günter Guillaume, der Kanzleramtsspion, das war natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung, Presse, Fernsehen und so weiter eine große Sache. Aber historisch bedeutender war etwas, was zwei Jahre vorher passiert ist, nämlich das damalige Misstrauensvotum im Bundestag gegen den Bundeskanzler Willy Brandt. Das gescheitert ist, ganz knapp, es fehlten nur wenige Stimmen, dadurch, dass mindestens zwei Stimmen von Parlamentsabgeordneten durch die Stasi gekauft wurden. Das heißt, es ist also ein Regierungswechsel durch die Stasi tatsächlich verhindert worden. Kein Mensch weiß, wie die Geschichte weitergegangen wäre, wenn die CDU wieder an die Regierung gekommen wäre, damals mit Rainer Barzel. Aber es war ja ein großes Streitthema, nämlich die Ostpolitik. Und das ist im Grunde genommen wieder aktuell geworden. Also wie soll man sich gegenüber dem Ostblock verhalten damals und heute, wie soll man sich gegenüber Russland und dann auch gegenüber China verhalten? Das sind die großen Themen.
Ja, Herr Krieger, jetzt haben Sie schon den großen Bogen gespannt. Ich finde ganz interessant einen Punkt, den Sie angesprochen haben. Gerhard Schindler, sehen Sie das auch so? Man hatte zumindest in der breiten Öffentlichkeit in den 1990er Jahren den Eindruck, wir treten in eine Entspannungsphase ein. So wie ich Herrn Krieger jetzt verstanden habe, galt das für die Spionageaktivitäten zwischen Ost und West aber nicht.
Ja, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war es ja so, dass man glaubte, der Weltfrieden sei ausgebrochen. Man ging ja davon aus, dass die Welt nunmehr in einem Zustand des Handelns ist, dass man gut miteinander auskommt, dass es keine Konflikte mehr gibt. Und es gab ja auch entsprechende Bücher von dem US-Amerikaner Fukuyama, Das Ende der Geschichte, wo man eben glaubte, Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn man sich aber die Berichte der Sicherheitsbehörden von damals einmal zu Gemüte führt, dann haben die immer gewarnt und nicht nur vor der Spionage gewarnt, sondern generell vor sicherheitspolitischen Implikationen. Und da wurde man ja mehr oder weniger immer als Störenfried in die Ecke gestellt. Und heute steht man vor dem Trümmerhaufen dieser Illusion. Es gibt eben keinen Weltfrieden, sondern es gab ihn auch noch nie, sondern wir haben Konflikte um die immer knapper werdenden Ressourcen. Und das bedeutet, diese Konflikte werden an Schärfe zunehmen.
Frau Hoffmann, was meinen Sie? Wird die Guillaume-Affäre, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen hatten, in den Geschichtsbüchern Konkurrenz bekommen durch die neuen Affären heute, die Kra-Affäre?
Das ist eine gute Frage und ich würde in dem Zusammenhang auch gern nochmal auf diese Frage der Bedrohung zurückkommen, weil das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage. Wer ist eigentlich durch diese Spionageaktivitäten, die, ich stimme meinen Mitrednern absolut zu, ja, eine dauerhafte Angelegenheit in der Außenpolitik ist, wer ist davon eigentlich bedroht? Denn es ist schon wichtig zu verstehen, dass Nachrichtendienste insgesamt keine Terrororganisationen sind, die jetzt im großen Stil zum Beispiel irgendwie Attentate auf die Zivilgesellschaft planen. Solche Mordanschläge dienen meistens der eigenen Opposition, also der Opposition im Ausland. Und generell ist es schon so, dass zumindest Außennachrichtendienste dazu dienen, das eigene Land vor unangenehmen Überraschungen, vor allen Dingen im Kriegsfall, zu warnen. Es geht also eigentlich immer in nachrichtendienstlicher Aktivität im Ausland vor allen Dingen um Vorbereitung. Also man will durch das Aufdecken von geheimen Informationen vorbereitet sein. Deswegen ist es schon gar nicht so einfach zu beantworten, wer ist davon jetzt akut bedroht. Es ist ja auch von diesen Spionageaktivitäten, die jetzt in der Vergangenheit in den letzten Wochen aufgedeckt worden in Deutschland, ist sozusagen die Zivilbevölkerung, ich sag mal, anderer Normalverbraucher ist davon jetzt nicht bedroht, sondern es geht tatsächlich um wirklich große geopolitische Zusammenhänge, große politische Entscheidungen, die vielleicht beeinflusst werden. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch die Frage von möglichen Langzeitagenten, die vielleicht von Russland oder auch anderen Ländern vielleicht schon vor 10, 15 Jahren geworben wurden und jetzt vielleicht tatsächlich in deutschen Institutionen hohe Positionen erreicht haben. Also das wäre eben dann so ein Vergleichsfall wie Guillaume. Das ist vielleicht eine viel größere Bedrohung tatsächlich als jetzt das Verhaften von relativ kleinen Fischen, sage ich mal, wie das in der Vergangenheit geschehen ist. Und ich glaube, da könnte es natürlich auch in den nächsten Jahren dazu kommen, dass wir da noch eine böse Überraschung erleben, dass jemand enttarnt wird, der tatsächlich in wirklich einflussreicher Position, bereits in einer einflussreichen Position ist.
Wie wahrscheinlich das ist, das diskutieren wir gleich. Lassen Sie uns auch noch mal bei diesem Stichpunkt Bedrohung bleiben. Der Bundesjustizminister Buschmann hat das am Wochenende ja auch noch mal aufgegriffen, auch in Bezug auf den Fall von Maximilian Krah, und gesagt sinngemäß, dass solche Fälle und die da möglicherweise auch noch öffentlich werden, tatsächlich eine ganz konkrete Bedrohung, Gefahr für den Parlamentarismus, für die Demokratie hierzulande sind. Am Wochenende war jetzt Wahlkampfauftakt für die AfD zur Europawahl nicht dabei. Eben der besagte Spitzenkandidat der Partei, Maximilian Krah, der hält sich zurück, seit ein Mitarbeiter von ihm wegen Spionageverdachts für China verhaftet wurde. Wolfgang Krieger, was meinen Sie, was macht diesen Fall tatsächlich so heikel, so brisant?
Ja, ich dachte zunächst, als ich die Nachricht hörte, nur an diesen Mitarbeiter und habe da ein bisschen recherchiert, wo der herkommt und was der macht und so weiter. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kommt eigentlich Herr Krah dazu, einen solchen Mitarbeiter einzustellen? Und da stellt man schon fest, dass Herr Krah auch selber sehr als, ja, ich würde mal sagen, als Einflussagent für China, das ist noch das Mindeste, tätig war. Das ist ganz offen in seinem Abstimmungsverhalten, in seinen öffentlichen Erklärungen im Europaparlament und so weiter und so weiter. Die Verfolgung von Uiguren und Tibetern beispielsweise hat er einmal als Gruselgeschichte bezeichnet. Er hat auch die Politik verteidigt, chinesische Konzerne wie Huawei am technologischen Ausbau der 5G-Infrastruktur, also für die nächste Mobilfunkgeneration und so weiter. Also das ist schon eine massive Einflussnahme zugunsten Chinas, die hervorsticht und wo man sagt, das ist eigentlich für einen Abgeordneten in diesen Zeiten nicht akzeptabel.
Ja, Gerhard Schindler zeigt das auch. Wie fließen die Grenzen zwischen Spionage, zwischen Korruption, Einflussnahme mit Fake News tatsächlich sind?
Frau Professor Hoffmann hat ja am Anfang darauf hingewiesen, wie breit das Spektrum heute inzwischen geworden ist, was wir alles unter Spionage verstehen, also die klassische Spionage, dann kommt die Cyberspionage hinzu, es kommt Sabotage hinzu, wir denken, das ist irgendwie Sprengung von Brücken, aber wenn wir an den Bereich Cyber-Internet denken, dann sind wir ganz real bei der Cyber-Sabotage. Und es kommt natürlich Desinformation dazu, Informationskampagnen, Einflusskampagnen. Also das ist ein breites Feld, das die Nachrichtendienste heute bedienen. Insbesondere allerdings auch die gegnerischen Nachrichtendienste, also beispielsweise die russischen Dienste oder die chinesischen Dienste. Wenn ich vielleicht ergänzen darf, weil das Feld so breit ist, ist es auch, und da stimme ich meinen beiden Vorrednern zu, nicht ganz einfach zu sagen, was sind die Folgen dieser Spionage. Da müsste man jetzt Segment für Segment ein Stück weit abklopfen. Das will ich jetzt nicht machen wegen der Zeit, aber bei der Wirtschaftsspionage, die ja gerade auch so ein Stück weit Spezialgebiet der Chinesen ist, da kann man die Folgen relativ gut berechnen. Wir sind so weit, dass wir sagen können, pro Jahr entstehen der deutschen Wirtschaft rund 200 Milliarden Schaden durch die Spionage im Cyberbereich. Viele Unternehmen glauben, sie haben ihre Kronjuwelen, ihre Pläne da irgendwie gut geschützt im Internet liegen, aber die sind schon längst gestohlen, merken das gar nicht. Und der Weltmarkt poppt plötzlich auf und hat dieses super deutsche Wissen dann verallgemeinert. Also das müsste man Punkt für Punkt durchgehen. ist eben so, dass Geld ist Geld und schwieriger ist es natürlich, wenn es um politische Entscheidungen geht. Also es wäre schon ein starkes Stück, wenn Deutschland beispielsweise aus der Phalanx der Europäer in Richtung Ukraine ausscheren würde. Also das wäre natürlich eine ganz neue Entwicklung der Weltgeschichte. Und dass da die Nachrichten daran arbeiten und versuchen, Einfluss zu nehmen mit Geld, mit Spionage, das versteht sich von selbst. Und so einen Fall haben wir wahrscheinlich jetzt vor uns liegen.
Sophie Hoffmann, nach dem, was auch Herr Schindler gerade gesagt hat, würden Sie sagen, es gibt so eine Art Hierarchie der Spionagetätigkeiten? Ist die politische besonders heikel, brisant, auch besonders erfolgreich, weil man da möglicherweise besonders viel Einfluss nehmen kann, während dann nachgeordnet militärische Wirtschaftsspionage kommen? Oder lässt sich das so nicht zusammenfassen?
Also es gibt im internationalen Nachrichtendienstwesen, wie ich das jetzt mal so nennen würde, natürlich eine Hierarchie zwischen Diensten, die auch historisch gewachsen sind. Das weiß Herr Krieger natürlich besonders gut. Er hat das für zum Beispiel die deutsch-amerikanische Beziehung extrem detailreich und interessant herausgearbeitet, dass natürlich zum Beispiel jetzt zwischen deutschen und amerikanischen Diensten Hierarchien bestehen. Das hängt einerseits mit Technologieentwicklung zum Beispiel zusammen. Das hängt aber auch einfach mit historisch gewachsenen Beziehungen zusammen. Und interessant ist natürlich auch, dass es ja auch jetzt nach den 90ern oder nach 2000 eben in dieser Phase des Friedens es natürlich auch Zusammenarbeit mit russischen Diensten und vielleicht auch, ich meine, historisch hatte der Bundesnachrichtendienst auch mal Zusammenarbeit mit chinesischen Nachrichtendiensten. Und ja, es wäre natürlich sehr interessant zu sehen, wie sich dieses Feld jetzt verschiebt. Es ging ja auch durch die Presse, dass zum Beispiel nach diesem Terroranschlag in Russland vor einigen Wochen die US-amerikanischen Dienste, die Russland gewarnt hatten, dass sie Warnung hatten. Also, dass diese internationale Zusammenarbeit, die bricht auch, das ist historisch belegt, auch in Kriegszeiten nie ganz ab zwischen den Nachrichtendiensten. Und deswegen ist es auch wissenschaftlich ein bisschen unklar, welche Rolle Nachrichtendienste eigentlich in Kriegszeiten spielen. Weil es gibt auch die Ansicht, dass sie tatsächlich stabilisieren können, wenn zum Beispiel diplomatische Beziehungen komplett abgebrochen sind. Dass es dann aber eben über diese Geheimdienstzusammenarbeit oder nachrichtendienstlichen Track noch Kommunikation geben kann. Und ich bin auch sicher, dass es weiterhin Kommunikation gibt. Ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, dass das wurde zwar schon so ein bisschen gesagt, aber vielleicht nicht genug betont, dass auch in Deutschland natürlich permanente Ausspähung, sage ich mal, Bearbeitung von Deutschland auch von westlichen Diensten geben wird. Weil auch westliche Dienste, auch wenn sie alliiert sind, bearbeiten sie sich, sage ich mal, auch gegenseitig. Das ist also wirklich ein komplexes internationales Feld von vielen, vielen Beziehungen, die natürlich durch Krieg und Frieden und diplomatische Beziehungen beeinflusst sind. Aber das muss man eben im Kopf behalten, wenn man sich überlegt, wie funktioniert jetzt zum Beispiel auch die Gegenspionage.
Deutschland im Visier, unterwandern Spione, die Demokratie, das diskutieren wir im Forum bei SWR Kultur mit, gerade gehört, der Politikwissenschaftlerin Sophia Hoffmann von der Universität in Erfurt, mit Gerhard Schindler, ehemaliger Präsident des Bundesnachrichtendienstes, und mit dem Marburger Historiker Wolfgang Krieger. Herr Krieger, was Frau Hoffmann jetzt auch gerade schon angesprochen hat in Bezug auf die Hierarchien, auf den Austausch zwischen den Diensten, haben Sie sich jetzt in Bezug beispielsweise eben auf den Fall Kra schon mal gefragt, was die Chinesen eigentlich gerade denken? Worst case oder vielleicht sogar gar nicht so schlimm, die Enttarnung ihres Spions?
Ich glaube nicht, dass das für die Chinesen ein großer Einbruch ist, denn sie haben ja eine sehr breite Palette von Operationen und wahrscheinlich auch eine sehr breite Palette von Personen, die auf dem Feld tätig sind. Wenn da mal ein oder zwei verloren gehen, dann ist der Nachteil nicht so groß. Das gehört zum Geschäft, dass auch Operationen mal schiefgehen. Aber bei China ist ja im Vordergrund, glaube ich jedenfalls, die ökonomische und die technologische Spionage. Und da muss man sehen, warum. China hat ja seit einigen Jahrzehnten diesen Weg genommen des wirtschaftlichen Wachstums, der wirtschaftlichen Vernetzung mit der übrigen Welt und so weiter. Aber seit der Herrschaft von Xi Jinping, dem aktuellen chinesischen Parteichef und Staatschef, hat das Ganze eine sehr nationalistische Ausprägung gewonnen. China strebt an, auf einer ganzen Reihe von Schlüsseltechnologiebereichen die Nummer eins zu werden. In einigen Bereichen ist es vielleicht schon. Nummer eins zu werden. Und dafür braucht man also technologisches Wissen und wirtschaftliche Vorteile. Das ist, glaube ich, im Zentrum der ganzen Sache. Und auch die nachrichtendienstliche Einflussoperationen, wie zum Beispiel mit Leuten wie Herr Krah und so weiter, die dient eigentlich diesem Zweck, nämlich das Feld offen zu halten für diese Wirtschafts- und Technologiespionage, die ja teilweise auch, das muss man ja sagen, durch wirtschaftliche Zusammenarbeit ermöglicht wird. Ja, wenn also ein deutscher Automobilhersteller oder Flugzeughersteller oder was mit einer chinesischen Firma zusammenarbeitet, dann bleibt es nicht aus, dass Personal ausgetauscht wird, dass Technologien bekannt werden und ausgeforscht werden können. Also das sind alles Zugangsmöglichkeiten für Wirtschafts- und Technologiespionage.
Also alles richtig aus meiner Sicht, was Professor Krieger gerade dargelegt hat. China allerdings, und das kann man überall nachlesen, also die Chinesen sind ja so offen, dass sie alles niederschreiben, was sie wollen, will ja bis zum Jahre 2049, also bis zum 100. Geburtstag der Volksrepublik China, ganz klar die Weltführerschaft. Da wundert man sich, dass irgendein Land hingeht und schreibt auf, ich will die Nummer eins in der Welt werden. Aber das machen die Chinesen. Ne? Sie schreiben auf und sagen, wir wollen die Nummer eins werden militärisch, wir wollen die Nummer eins werden politisch, sicherheitspolitisch, wir wollen sie technologisch werden und wir wollen die Nummer eins wirtschaftlich werden. Und insofern verwundert es nicht, dass nachdem, so wie Professor Krieger es zu Recht dargestellt hat, die Wirtschaft im Schwerpunkt bislang lag, inzwischen aber auch viele Fälle bekannt werden, wo eben China nicht nur Wirtschaft im Ziel hat, sondern eben auch politische Entscheidungsprozesse, wenn ich das mal so als Gesamt nennen darf. Und so haben wir einen solchen Fall jetzt, weil eben Entscheidungsprozesse, wie läuft das in der EU, wie werden Entscheidungen vorbereitet, abgestimmt, getroffen, wie werden sie umgesetzt? Das ist für die Chinesen natürlich interessant, weil sie eben die Nummer eins werden wollen insgesamt. Und einer der wichtigsten Konkurrenten dabei ist eben Europa. Und da will man wissen, was hat man von diesem Konkurrenten zu erwarten? Wie kann man ihn möglicherweise austricksen? Wie kann man ihn möglicherweise steuern? Und das machen die Chinesen aus meiner Sicht sehr clever, sehr, sehr geschickt. Und so eine Organisation wie die AfD bietet sich aus nachrichtendienstlicher Sicht von außen betrachtet geradezu an. Wir haben ja viele gedankliche Nähe zu den Potentaten in Russland und in China. Wir haben aber auch flexible Lebensläufe, um es mal so auszudrücken, bei der AfD. Das ist für Anwerber im Grunde genommen ein profundes Ziel. Und wir haben bei der AfD tatsächlich aber auch das Potenzial, dass sie Themen setzen kann im politischen Alltag. Und dieser Mix zusammen macht eben die AfD so interessant für Nachrichtendienste von außen. Und das haben wir jetzt gerade erlebt.
Sophie Hoffmann, was meinen Sie? Darf ich Ihnen noch eine Frage hinterher schieben?
Und ja, dann natürlich.
Dürfen Sie gleich darauf eingehen. Dankeschön. Ich habe noch mal ganz kurz den Aspekt aufgreifen, den Wolfgang Krieger gerade ja fast so ein bisschen nebenbei gesagt hat. Die Enttarnung ist in gewisser Weise bei solchen Aktionen eingepreist. Kann die Enttarnung möglicherweise auch ein politisches Instrument sein, um zu zeigen, seht her, wir sind hier auch an entscheidenden Stellen im Land?
Das halte ich für eher abwegig, muss ich sagen, weil, also in diesem Fall hat ja der Mitarbeiter von Krah offenbar interessante Informationen geliefert. Viel interessanter finde ich tatsächlich dieses Thema AfD. Warum ist die AfD offenbar irgendwie ein nützliches Anwerbeziel oder ein fruchtbares Anwerbeziel für ausländische Nachrichtendienste? Das ist insofern interessant, als es ja einen großen Unterschied zum Kalten Krieg gibt, als dass es nicht wirklich diesen ideologischen Graben gibt. Es gibt natürlich diese Systemunterschiede, aber Russland ist auch ein sehr unterschiedliches System als China. Aber trotzdem gibt es eben nicht diese Möglichkeit, jemanden aufgrund von Ideologie oder so anzuwerben. Ich würde jetzt auch stark vermuten, dass es bei den Fällen, die jetzt aufgedeckt wurden, inklusive Herrn Krah, wenn es sich rausstellt, dass er tatsächlich wirklich gesteuert wurde irgendwie von den Chinesen, dass es sich da tatsächlich eher um so eine Mischung aus Geldgier, also oder Interesse an Geld und das, was man im nachrichtendienstlichen Sprech Useful Idiots nennt, als dass jetzt also Herr Krah zum Beispiel nützliche Idioten, als dass Herr Krah jetzt zum Beispiel angeworben werden konnte, weil er irgendwie Russland nach Deutschland bringen möchte. Also das ist wirklich eine interessante Frage, wie funktioniert diese Anwerbung? da, weil natürlich will die AfD auch selber Nummer eins werden in Deutschland und will nicht, dass China jetzt Nummer eins wird. Das ist also sicherlich eine neue oder andere Herausforderung als im Kalten Krieg. Ich würde sehr gerne auch noch mal auf diesen Fall Jan Masalek zu sprechen kommen, der in den deutschen Medien ja zu meiner eigentlichen Überraschung gar nicht so sehr stark besprochen wird.
Ehemaliger Chef von Wirecard. Mhm.
Genau, ehemaliger Chef von Wirecard, also kurz vor der Verhaftung von diesen beiden mutmaßlichen Spionen in Bayreuth. Kurz vorher kam ja raus, das wurde vor allen Dingen in Österreich besprochen, dass es über Ermittlungen des britischen, also der britischen Behörden ist jetzt, liegt jetzt sozusagen schwarz auf weiß auf dem Tisch, dass Jan Masalek in Moskau für die russischen Nachrichtendienste arbeitet. Das heißt, es hat er auch nicht erst seit gestern getan, sondern sehr vermutlich auch während seiner 10-jährigen Zeit als CFO von Wirecard. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jan Masalek also Zugänge in die höchsten Regierungskreise in Deutschland. Wirecard wurde auch nach der Enthüllung britischer Journalisten, dass da einiges schiefläuft in der Firma, zum Beispiel von der BaFin, also der Finanzaufsicht in Deutschland, wurde da noch sehr lange die Hand drüber gehalten. Jan Masalek wurde nach dem Betrugsskandal, nachdem das öffentlich wurde, wurde in München verhaftet. Wurde dann freigelassen aus München und war dann am nächsten Tag, ist über die Grenze nach Österreich und ist dann verschwunden. Da stellt sich bei mir schon so ein bisschen die Frage, war da vielleicht, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein Superspion oder ein vielleicht seit langem von Russland beeinflusster Agent an der Spitze von einem deutschen Wirtschaftsdarling? Und selbst der Bundesnachrichtendienst hat ja bereits zugegeben oder bereits erwähnt, dass er selber Wirecard benutzt hat für Finanztransaktionen. Und das ist natürlich, eigentlich könnte das viel brisanter sein als die Verhaftung, von die wir in den letzten Wochen erwähnt haben. Und ich würde jetzt eigentlich vermuten, dass beim Bundesverfassungsschutz wirklich Köpfe rauchen. Wie konnte das passieren? Aber da hören wir irgendwie relativ wenig drüber. Das würde mich jetzt sehr interessieren, was meine Mitredner von diesem Fall eigentlich denken.
Würde ich gerne aufgreifen, Wolfgang Krieger, auch jetzt nochmal in Bezug auf Guillaume, 50 Jahre später, 50 Jahre nach dem Rücktritt auch von Willy Brandt anlässlich des DDR-Spions, des Enttarnten in seinem Kanzleramt, haben wir längst einen neuen Guillaume, der heißt Masalek?
Naja, Masalek war ja nicht in der Regierungsbürokratie tätig, aber...
Aber sehr nah am Kanzler,
wie wir gerade gehört haben. Aber genau wie Frau Hoffmann zu Recht gesagt hat, er war sehr verbandelt mit der politischen Führung. Er war ja ein Lieblingskind. Aber das verweist eigentlich, wie ich finde, darauf hin, wie sehr man sozusagen Spionagefälle auch politisch instrumentalisiert oder es nicht tut. Was ja Frau Hoffmann, ich denke, zu Recht unterstellt, dass man den Fall Masalek so ein bisschen unter den Teppich kehren will, weil da zu viele wichtige Leute auf irgendeine Weise verbunden sind. Jetzt nicht unbedingt kriminell, aber jedenfalls sehr spät und viel zu spät reagiert haben. Einen umgekehrten Fall haben wir, glaube ich, bei der AfD. Da liegt schon der Verdacht nahe, dass also die Kampagne gegen die AfD auch ein bisschen Wahlpropaganda ist und Politik ist jetzt im Wahlkampf, im Europawahlkampf. Denn ehrlich gesagt, wenn Sie mal gucken, was war eigentlich die Position der CDU, CSU, der SPD, auch der FDP und so weiter zu Putins Russland und auch zu China in den vergangenen, sagen wir mal, 10 Jahren oder irgendwas, das ist auch nicht vorzeigbar. Ja, also es sind so ein bisschen die Schuldigen, die jetzt einen gefunden haben, der vielleicht noch ein bisschen schuldiger ist und auf den sie jetzt alle zeigen, um ihre eigene miese Bilanz auf diesem Gebiet zu vertuschen. Ja, ich spreche jetzt nicht für die AfD, ich sage nur, die Sache hat, um es mal schwäbisch auszudrücken, ein Geschmäckle. Ja, das hat es auf jeden Fall. Und schließlich wollte ich noch kurz was sagen zu Herrn Schindler, der sagt, ja, das Politische kommt mehr in den Vordergrund, Europa spielt eine Rolle. Das ist richtig, aber ich weiß nicht, ob man das Politische und das Ökonomisch-Technologische so einfach voneinander trennen kann. Denn Sie haben es ja selber gesagt, man kann eben nur die Nummer-1-Weltmacht werden, wenn man das auch wirtschaftlich und technologisch auf die Reihe bekommt. Und das hat ja China durchaus vor. Also, und dass natürlich Europa ein bevorzugtes Ziel ist, das erkläre ich mir dadurch, das eigentliche Ziel ja wäre, der eigentliche Gegner von China sind natürlich die USA, aber dort ist es sehr viel schwerer zu manipulieren und einzudringen und es gibt in den USA sehr starke Gegenkräfte, nicht nur Trump, sondern auch sein aktueller Nachfolger hat ja diese Distanz, fast schon Feindseligkeit gegenüber China fortgesetzt. Während die Europäische Union zersplittert ist, unschlüssig ist, da kann man sehr viel leichter eindringen, manipulieren, die Dinge beeinflussen, als das vielleicht in den USA der Fall ist.
Was auffällt, Gerhard Schindler, bei Masalek weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber beispielsweise auch bei Mitarbeiter von Herrn Krah, aber auch bei einem Fall von einem Bundeswehrsoldaten, der sich freiwillig russischen Diensten angeboten hat. Der Mitarbeiter von Herrn Krah soll sich freiwillig unter anderem auch dem BND mal angeboten haben, dass da anscheinend von vielen Leuten, eine intrinsische Motivation, ein besonderer Reiz, besonderes Interesse, eine ideologische Nähe möglicherweise besteht, sich anzubieten als Agent. Wie läuft das ab? Ist Ihnen das auch als Präsident beim BND passiert, dass da Leute anklopfen und sagen, ich habe hier Informationen, kann ich bei euch mitmachen?
Ja, das gibt es im Grunde genommen jeden Tag. Kommt gleich darauf zurück, wenn Sie sich
jeden gestatten. Tag, das klingt interessant.
Okay. Würde nur eins nochmal der guten Ordnung halber für mich klarstellen wollen, weil meine beiden Partnerinnen und Partner jetzt gerade gesagt haben, also beim Masalek, da sieht aus, wie wenn etwas unter den Teppich gekehrt wird, und der BND hatte ja auch mit Wirecard und so weiter. Das kann ich nur beim besten Willen nicht bestätigen. Also ich kann nicht erkennen, dass Sicherheitsbehörden in Deutschland oder auch, dass die Politik in Deutschland, bin gerne bereit, Politik zu kritisieren, aber in dem Fall sehe ich nicht, irgendetwas vertuscht hätten im Fall Masalek oder irgendetwas verhindert hätten oder irgendetwas nicht auf den Tisch des Beweises gebracht hätten, sondern Masalek war eine schillernde Wirtschaftsfigur, die haben wir mehrfach in Deutschland immer noch. Und solche Leute haben Kontakte in die Politik zu anderen Wirtschaftsführern. Und es ist aber auch nicht so, dass sie diese Kontakte suchen, sondern die Politik und die Kultur suchen die Kontakte zu den Wirtschaftsführern, weil da das Geld ist, weil man damit auch gut auftreten kann. Also das ist insgesamt eine Grauzone, die sich uns jetzt hier auftut, aber die rechtlich in Ordnung ist. Und nochmal, jedenfalls aus meiner Sicht hat niemand in diesem Fall etwas unter den Tisch gekehrt oder hat da Beweise nicht herausgegeben oder mauert. Und schon gar nicht, das kann ich nur wirklich ganz klar sagen, der Bundesnachrichtendienst, der hat damit nichts zu tun. Die Frage, schillernde Persönlichkeiten, ja, das gibt's. Ich sagte ja, im Grunde genommen melden sich jeden Tag irgendwelche Leute, ich habe es jetzt ein Stück weit verbal übertrieben, aber immer wieder Leute beim Bundesnachrichtendienst, weil sie sich anbieten, entweder als Informationsgeber, als Selbstanbieter oder weil sie beim Bundesnachrichtendienst arbeiten wollen, weil sie sagen, morgen fahre ich nach China und da würde ich gerne Spion sein und so, wie soll ich das machen? Ja, das ist so und es ist in der Tat auch so, dass man diese Nähe zu diesen Diensten, Geheimdiensten, jedenfalls ohne, dass ich das analytisch belegen kann, aber gefühlsmäßig so, dass je konservativer, um nicht zu sagen je rechter die Gedankeneinstellung ist, umso mehr Affinität hat man zu solchen Diensten. Also da meldet sich kein Kommunist, sage ich jetzt mal, beim BND und will da mitarbeiten, sondern da meldet sich eben dann von der anderen Seite eher jemand und sagt, ich wollte schon immer für den deutschen Staat arbeiten und würde gerne bei Ihnen tätig werden. Also das gibt es und da muss man eben besonders vorsichtig sein und das sind in aller Regel die Nachrichtendienste, dass da hin und wieder mal was schiefläuft, das ist bei jeder Organisation ganz normal.
Sophia Hoffmann, können Sie diese Beobachtung bestätigen? Gibt es so eine Art typischen Spion?
Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich sehe ich da ein sehr interessantes Forschungsprojekt auf mich zusteuern. Gibt es den typischen Spion? Also was natürlich schon ganz gut erforscht ist, ist, was motiviert Leute zu spionieren? Das ist in bezüglich vor allen Dingen informeller Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, bekannt. Es gibt natürlich den großen Unterschied zwischen, sage ich mal, professionellen Nachrichtendienstlern, die oft, also in aller Welt zumindest, über Sicherheitsakademien, oft werden die in Polizeiakademien angeworben. In Deutschland gibt es ja auch unterschiedliche Karrierewege jetzt in die Dienste. Die werden dann professionell ausgebildet und haben dann ihre Karriere in ihren Diensten. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich noch dann informell angeworbene Mitarbeiter, die dann von solchen Profis, sage ich mal, geführt werden. Manchmal ist da noch ein Mittelsmann dazwischen. Das war ja zum Beispiel, ist hier offenbar in dem Bayreuth-Fall so, weil da wurde ja auch in der Kommunikation vom Bundesanwalt mitgeteilt, dass es da eben noch einen Dritten gab, der mit russischen Nachrichtendiensten in Kontakt stand, also selber kein russischer Nachrichtendienstler war. Und was die Motivationslage für diese informell, manchmal auch ad hoc, langfristig, kurzfristig arbeitenden Agenten sozusagen ist, da ist sozusagen Geld eigentlich immer die Nummer eins. Diese Walk-ins, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind also Leute, die sich anbieten mit Informationen. Die kommen ganz oft, also in den Fällen, wo es bekannt ist, oft schon auch mit Geldforderungen. Herr Schindler hat eben über so eine ideologische Motivation gesprochen. Da gibt es natürlich auch viel seltenere Fälle, dass solche informelle Mitarbeit auch über Erpressung oder Abhängigkeit oder so etwas geworben wird. Was ich auch nochmal besonders schon auch interessant finde, ist die Kommunikationspolitik oder die Art und Weise, wie Nachrichtendienste mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Da hat sich jetzt bei westlichen Nachrichtendiensten in den letzten Monaten, sogar in den letzten beiden Jahren, stark was verändert, dass wir bei den angelsächsischen Nachrichtendiensten plötzlich sehen, dass zum Beispiel die Briten direkt über, also der militärische Nachrichtendienst von Großbritannien kommuniziert direkt über Social Media nach außen. In Deutschland sehen wir einen großen Unterschied, dass jetzt auch diese Spionagefälle wurden ja jetzt nicht direkt vom BND-Pressesprecher bekannt gegeben, sondern vom Bundesanwalt. Das mag damit zusammenhängen, dass der BND natürlich nicht verhaften kann und deswegen in dem Sinne nicht über Verhaftungen berichtet. Aber es ist schon auch natürlich bekannt, dass es große institutionelle Unterschiede, teilweise auch Gräben zwischen den verschiedenen sicherheitspolitischen Institutionen in der Bundesrepublik gibt. Das heißt Bundesanwaltschaft, Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz, BND, das sind eigene Welten, das sind eigene Königreiche, kann man manchmal auch so sagen. Und da muss man schon die Frage stellen, wie wird, warum kommuniziert, warum wurden diese Fälle jetzt sehr kommuniziert? Ein anderer Fall, finde ich, über den wir vielleicht auch noch sprechen können, über den relativ wenig im Moment gesprochen wird, ist dieser Fall von Carsten L., der ja jetzt, da kamen jetzt ein paar Informationen raus, weil dieser angeklagte BND-Mitarbeiter dem vorgeworfen wird, dass er eben auch für Russland spioniert hat. Das ist also, reiht sich eigentlich ein in die Fälle, die wir heute besprechen. Und der wird verhandelt, dieser Fall in Berlin. Und die umfangreichen Aussagen, die Carsten L. jetzt gerade getätigt haben, zeigen in eine ganz andere Richtung, dass diese Vorwürfe vielleicht gar nicht wahr sind. Und da ist auch sehr unbekannt, wie steht der BND eigentlich dazu? Würde der seinen ehemaligen Mitarbeiter lieber schützen oder sieht er das sehr kritisch? Da ist also diese Kommunikationspolitik wirklich, muss man eigentlich immer mit analysieren, um zu verstehen, was da hinter den Kulissen vielleicht gerade vor sich geht.
Den Punkt würde ich gerne aufgreifen. Wir blicken aufs nahende Ende dieser Sendung. Deshalb nochmal schnell vielleicht Wolfgang Krieger. Was meinen Sie? Können Sie die Beobachtung von Sophia Hoffmann bestätigen? Oder anders gefragt, gehört zur gelungenen Enttarnung auch die gelungene Kommunikation bzw. das Wissen, wann mache ich so eine Enttarnung auch tatsächlich öffentlich, wann nicht?
Also ich glaube, dass die deutschen Nachrichtendienste, sobald ein Fall bekannt wird, den Strafverfolgungsbehörden bekannt wird, also speziell dem Generalbundesanwalt, durch die Dienste selber nicht mehr gesteuert oder beeinflusst werden können. Die können nur Material zuliefern, aber sonst nichts. Ich habe in zwei Strafprozessen als Gutachter mitgewirkt, also Strafprozessen in Spionagefragen. Und da war ich also erstaunt, dass die Richter sich überhaupt nichts sagen lassen, auch auf Wünsche des BND, es waren zwei BND-Fälle, nicht eingegangen sind, sondern gesagt haben, das sind meine Unterlagen, das ist Gerichtsmaterial, das ist Anklagematerial, da habt ihr nichts zu sagen. Also da hält man sich auf Distanz. Und die Dienste versuchen natürlich schon zu manipulieren. In einem Fall, wo es also Verratsmaterial war des BND, hat man versucht, möglichst viel von dem Verratsmaterial zu schwärzen. Und da hat der Richter ganz klar gesagt, nicht mit mir. Der Verrat bezieht sich auf die kompletten Dokumente ohne Schwärzungen. Das ist sind meine Gerichtsunterlagen und ich mache damit, was ich für richtig halte. Und hat also die Schwärzungen alle wieder aufgehoben. Also da würde ich mal sagen, da sind die Dienste sehr vorsichtig. Sie wollen nicht mit der Justiz in irgendeine Konfliktlage kommen oder irgendwie auf der falschen Seite stehen, als würden sie ihre Leute da in Schutz nehmen.
Und die vielen Fälle, die jetzt aufploppen, die enttarnt werden, Gerhard Schindler, sprechen die auch dafür, dass die Spionageabwehr hier in Deutschland ganz gut funktioniert?
Ich bin ganz sicher, dass die Spionageabwehr hier Erfolge zu verzeichnen hat. Entweder weil sie selbst gut ermittelt haben oder weil die internationale Zusammenarbeit, die ja schon angesprochen wurde hier in der Runde, gut funktioniert hat. Also da können wir eigentlich stolz drauf sein. Und ich finde es immer seltsam in der politischen Diskussion, weil da gleich gesagt würde, ja, wo sind jetzt die Fehler, was hat man da übersehen und, und. Ich meine, als Erstes sollte man sagen, es war ein guter Erfolg und man müsste die Sicherheitsbehörden loben. Soweit, so gut. Ich würde gerne nochmal ganz schnell auf das Thema Transparenz zurückkommen und Kommunikation. Da tun sich ganz klar die Nachrichtendienste schwer mit der Kommunikation und mit der Transparenz. Die Kommunikation sah ja früher, vor 15, 20 Jahren, ganz einfach aus. Man hat nichts gesagt, das war dann die Kommunikation. Und heute versucht man eben schrittweise ein etwas sinnvolleres Kommunikationssystem aufzubauen. Das gelingt nicht immer ganz gut, aber es gelingt immer besser. Und da sehe ich unsere Dienste neben den Erfolgen auf einem guten Weg. Und eins haben wir heute nicht angesprochen und das rege ich einfach mal an für eine andere Sendung. Die Cyberspionage, die poppt immer mehr auf und gewinnt immer mehr an Gewicht. Und das ist auch dann wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Kategorie als die, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben.
Zur Kommunikation, zur gelingenden oder sinnvollen Kommunikation, wie Herr Schindler es gerade gesagt hat, gehört auch immer mit markigen Worten auf Enttarnung zu reagieren. Sophia Hoffmann, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, hat beispielsweise in Bezug auf den Fall der beiden Deutschrussen in Bayern gesagt, die vor wenigen Wochen verhaftet worden sind. Das sei einerseits, Zitat, ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit und andererseits hat sie auch gesagt, man werde solche Bedrohungspläne weiter erfolgreich durchkreuzen. Sind Sie auch so optimistisch?
Ja, grundsätzlich bin ich optimistisch, dass die Gegenspionage in Deutschland gut aufgestellt ist. Und wie gesagt, ist es, glaube ich, auch zur Information der allgemeinen Öffentlichkeit wirklich nochmal zu sagen, dass wir nicht erwarten können, auch von den Russen oder den Chinesen, dass die Nachrichtendienste, ausländische Nachrichtendienste jetzt plötzlich groß angelegte Angriffe auf irgendwie die Zivilbevölkerung starten. Ja. Allerdings sieht es eben mit gezielten Tötungen anders aus. Es hat ja jetzt auch übers Wochenende wurden ja in Murnau in Bayern zwei ukrainische Soldaten, die zur Behandlung in Deutschland waren, von einem Russen umgebracht. Da wird natürlich auch nochmal interessant zu sehen, ob das jetzt einfach irgendwie ein Einzeltäter war oder ob da doch noch mehr dahinter steckt, dass diese beiden nun Opfer geworden sind. Das heißt, natürlich ist die Sicherheitsbedrohung durch Nachrichtendienste real. Ich denke aber, dass, und das wird auch natürlich durch den Krieg in der Ukraine jetzt befeuert, weil Deutschland, das hat der Herr Schindler ja auch schon gesagt, im Grunde genommen so eine Art Hinterland für den Krieg jetzt ist. Hier wird Rüstung gebaut, hier werden Logistikketten entwickelt, hier wird ukrainische Soldaten werden behandelt. Das macht Deutschland natürlich für ein wichtiges Ziel von russischer nachrichtendienstlicher Aktivität. Aber also ich kann zumindest weiterhin für mich persönlich ruhig schlafen und ich glaube, die meisten Leute in Deutschland können sich da auch in Sicherheit wiegen, dass sie jetzt nicht zum Ziel irgendeiner gezielten Sabotageaktion von ausländischen Nachrichtendiensten werden.
Ich schließe mich da meinen Vorrednern an. Das ist jetzt keine existenzielle Bedrohung für unser System. Ich mache mir, deshalb schlafe ich ganz gut, aber ich mache mir schon Gedanken generell, wenn wir uns einmal auf die Metaebene bewegen und schauen, was passiert denn noch so rundherum. Also wir haben es jetzt ein Stück weit verengt auf Russland, auf China. Ja. Wir haben natürlich die Türken hier in Deutschland. Wir haben die Nordkoreaner in Deutschland. Wir haben die Iraner in Deutschland mit ihren Nachrichtendiensten. Aber wir haben auf der Welt Kriege, Krisen, Konflikten. Ich will gar nicht das Wort Palästina noch großartig hervorheben. Und wenn man mal zurückblickt, 15 Jahre, dann behaupte ich, ist kein einziger Konflikt gelöst worden, sondern es kommen immer neue Konflikte hinzu. Und das bereitet mir Sorgen, dass unsere Welt nicht mehr in der Lage ist, Konflikte zu lösen, sondern sie werden halt immer rabiater, sie werden halt immer brutaler in ihren Auswirkungen. Und wenn wir es nicht schaffen, eine neue regelbasierte Ordnung zu schaffen, die so etwas in die Hand kriegt, dann haben wir hier das Gesetz des Stärkeren, der am Schluss auf der Welt sagt, wo es lang geht. Und da haben wir ja die zwei Player wieder, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Und das macht mir schon Sorgen.
Also zum Abschluss Nochmal eine Einordnung der Spionagetätigkeiten im größeren globalen sicherheitspolitischen Kontext. Danke Ihnen dafür. Deutschland im Visier, unterwandern Spione die Demokratie? Das war unsere Frage im Forum bei SWR Kultur. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, gerade gehört bei Gerhard Schindler, ehemaliger Präsident des Bundesnachrichtendienstes, bei der Politikwissenschaftlerin Sophia Hoffmann in Erfurt und bei dem Historiker Wolfgang Krieger. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.